Ach ja, hallo Punk.
Hallo Ajovo.
Du sag mal, wir sollen ja eigentlich jetzt Hyperbandrauschen machen oder ich soll das jetzt hier aufnehmen, hier am Kommunikationspult, aber hier ist keiner und da draußen passiert auch gar nichts, keine Menschenseele. Kann das sein, dass wir wieder in einem Zeitloch sind?
Ich befürchte, irgendwas in dem Stil ist passiert, ja.
Scheiße.
Ja, also mir kommt das auch vor, als ob seit einem Jahr das Leben komplett stillsteht da draußen.
Ja, das hatten wir ja immer mal. Das liegt ja an diesem Biovirus da draußen. Aber irgendwie jetzt gerade heute, also ich hätte jetzt hier eigentlich remote irgendwie einen Gast gehabt und sonst wie, aber ich krieg da gar keine Verbindung. Und wir sitzen hier irgendwie sozusagen unter der Spree in unserem Soundlab-Bunker am S-Bahnhof Janowitzbrücke. Im Ring unserer Raumstation. Man kann sich den Plan ja mal angucken. Funktioniert eigentlich die Homepage noch? c-base.org? Geht die noch?
Aber sicher.
Okay.
Aber sicher.
Ja.
Also kann Internet man vergisst doch nichts.
Ja, und eigentlich, ja, wer weiß. Also das ist, wie gesagt, dieses Zeitproblem. Also eigentlich sollte jetzt auf 88,4 und 90,7 in Berlin und Potsdam diese Radiosendung laufen. Aber ich fürchte, wir sind gar nicht zeitsynchron. Wir sind entweder irgendwie ein paar Tage vor oder zurück oder vielleicht noch ein paar Stunden. Sag mal, wir sind doch oben durch Seagate gelaufen. Aber auch richtig rum, ne? Da dürfte eigentlich nichts passiert sein.
Nein, das hat ja auch grün-orange geblinkt. Das ist ja eigentlich das Zeichen dafür,
dass wir zeitsynchron sind.
Dass wir zeitsynchron sind, ja.
Ach fuck, ey, das erinnert mich so an letztes Jahr. Da war doch auch irgendwie Zeitloch und dann war irgendwie das ganze abgewaschene Geschirr plötzlich wieder da und wir dachten WTF und dann waren wir aber irgendwie nur so anderthalb Stunden zurück oder so. Merde, ja okay, wir kriegen das von unten hier im Soundlab auch nicht raus, ne? Wir sind ja hier auch ein bisschen abgeschirmt.
Nee, müssen wir dann
ja. Na, ich nehme hier mal auf, können wir ja gucken. Ich nehme an, dass das synkt sich jetzt in der nächsten Zeit und dann wird das schon irgendwie wieder gehen. Ja, also wie gesagt, das Intro, das hat eben irgendwie funktioniert, das hat ja Makro damals schon auf den Server getan und keine Ahnung, ich denke, ich lasse jetzt mal einfach eine Stunde hier das Band mitlaufen, wie man früher gesagt hätte und dann gucken wir mal, ob das mit der Antenne funktioniert hat. Und wenn nicht, ja, okay, dann halt nicht. Das Dumme ist ja auch, wir strahlen ja jetzt heutzutage nicht mehr von unserer Antenne aus, also das Ding am Alexanderplatz, sondern von so einer kleinen auf dem alten Posthochhaus in Kreuzberg. Und das sind auch irgendwie nur 70 kW oder irgendwas, was ja bei UKW gar nicht so viel ist. So dass es also Ecken in Rand-Berlin gibt, wo das schon ein bisschen dünn wird. Ja, die Antenne ist irgendwie auch sowas. Ich sollte schon immer einen Artikel schreiben hier für die Datenspuren in Dresden beim Chaos hier über unsere Antenne. Also das, was so da draußen in der Propaganda Fernsehturm heißt. Aber bin natürlich auch nicht zugekommen hier. Ja.
Ich glaube, es gibt irgendwo einen Artikel zur Subantenne. Also unser mobiles Zweitgerät, mit dem wir dann die Remote-Verbindung hier zum Mainframe herstellen können.
Ja, scheint ja zu funktionieren. Also hier an Bord ja auch. Also irgendwie Strom ist an, keine sonstigen Verzerrungen, normale Luft, kein Flimmern. Wir sehen uns klar und deutlich. Also eigentlich
es ist fast zu klar, die Luft. Ja, es wundert mich auch.
Ja, stimmt. Das sind ja auch so die Hauptfeinde des Hackers. Wie war das nochmal? Irgendwie Tageslicht, Frischluft und koffeinfreie Getränke. Ja. Aber der Witz ist irgendwie auch alt. Ja. Ja, also wie gesagt, ich wollte hier eigentlich über Antennengeschichten und sowas reden. Hatte da ein bisschen recherchiert. Das ist ja ein bisschen so, als wenn wir hier unten zu normalen Zeiten und wenn wir zeitsynchron sind, so für Besucher der Seabase, die irgendwie auf c-base.org geguckt haben, wenn wir so eine Führung machen. Ne? Wir haben ja oben so unseren offiziellen Kulturraum und dann haben wir unsere Member Area im Keller, wo es dann ja zunehmend seltsamer wird. Da muss man an der Raumsonde Siri vorbei und die rekonstruiert ja die Zeit und man muss durch Seagate und vorher schon mal durch die Schleuse. Naja, und da gibt es manchmal Artefakte und Effekte. Aber jetzt eigentlich müsste doch alles gut sein. Aber oben ist auch kein Mensch gut, wegen Biovirus ist ja auch offiziell nicht. Also immer, wenn man so eine Führung macht, ist ja immer dasselbe Problem. Also wenn wir Leuten einfach erzählen würden, wie es ist und von irgendwelchen Zeitphänomenen, dann würden die uns ja angucken, als hätten wir irgendwie zu viel und das Falsche geraucht hier. Das geht ja irgendwie nicht. Und ich weiß
gar nicht. Das passiert schon mal. Ja. Das passiert schon mal, dass die Leute das Gefühl haben, man will sie auf die Schippe nehmen.
Ja, ja. Aber sag mal, weißt du noch, ich bin ja auch schon ein bisschen länger Member, aber nicht so lange wie du. Weißt du eigentlich noch, wann der Tarnverein gegründet wurde?
Das war 95 im Sommer.
Da schon? Die haben als erstes einen Verein gegründet? Weil 95 sind doch die ersten Gründer am Alex über ein Stück Metall gestolpert und haben sich gewundert, was das ist und haben dann festgestellt, das kann eigentlich alles gar nicht sein und so. Und da haben die als erstes einen Verein gegründet. Was war, von welchem Planeten waren die denn?
Nee, du weißt doch, wenn du in Deutschland bist, dann musst du einen Verein gründen, sobald du mit mehr als 6 Leuten länger zusammenstehst.
Ach so. Ja, stimmt.
Ich denke, das war damals das Einfachste. Und um halt auch nicht als komplette Spinne abgetan zu werden, ist es ja immer sinnvoll, so einen Zettel in der Hand zu halten mit einem wichtig aussehenden Stempel drunter.
Ja, sowas haben wir ja. Und seitdem machen wir auch so Software, Hardware, Kultur. Gibt sogar ein Buch über unsere Geschichte zum 20. Geburtstag. Wann war der? 2015, genau. 1995 bis 2015. Da müssen wir auch mal wieder ein Update machen. Das kann man auf der Homepage bestellen, c-base.org, und da muss man nach dem C-Buch, dem C-Book gucken. Ja, das mit dem C ist auch so ein Ding, aber das kriegen wir später. Nee, ich wollte eigentlich, also die Story ist ja so, dieses Stück Metall haben sie denn gefunden und dann haben wir angefangen, den Ring freizulegen und in Oranienburger Straße 2 waren ja so die ersten Ausgrabungsarbeiten damals. Das war ja auch mit dem Schachten noch schwierig, am Alex waren ja damals überall Baustellen, so war das überhaupt nur vorgekommen. Und das war dann auch die erste Antennenrecherche. Also die Seabase-Antenne, die man ja allgemein für den Fernsehturm hielt und die meisten denken es ja immer noch, die ist auch recht tief im Boden verankert, also 60, 70, 80 Meter oder so, also noch tiefer als wir hier jetzt in der Rungestraße in unserem Soundlab-Bunker hier sitzen. Und das war ja auch so ein Ding. Also die haben da ja damals Ende der 60er Jahre, ich glaube 65, haben sie angefangen mit Bauerkundungsarbeiten, weil Berlin steht ja im Prinzip auf einem alten Flusstal, so geologisch. Und so diverse Sedimentschichten haben sich da über Jahrhunderttausende ja abgelagert und haben ja so auch die Seabase zugedeckt. Und die Antenne, die war ja immer getarnt und diese Blödmänner, oder naja, eigentlich waren sie recht schlau, also sowjetische Wissenschaftler, so mit Raumfahrt und allem so, die haben dann ja versehentlich stückweise die Tarnanrichtung der Antenne kaputt gemacht. Und dann wurde die sichtbar. Das war, glaube ich, war das 69 oder 68? Ich weiß gar nicht mehr. Lange vor meiner Zeit. Da war ich zwar schon auf der Welt, aber noch so Kleinkind und nicht in Berlin. Keine Ahnung. Wie war denn das?
Ja, aber wir gehen davon aus, dass die Antenne die ganze Zeit da gestanden hat, aber einfach nicht sichtbar war.
Genau, genau.
Und ob dann die Energieversorgung von der Tarnvorrichtung ausgefallen ist oder ob da tatsächlich irgendwie bei Schachtarbeiten Kabel verletzt worden sind oder Technik beschädigt, das ist unklar. Jedenfalls seitdem steht die Antenne dann da und Berlin hat gesagt, so toll, nehmen wir als Wahrzeichen und so.
Na, uns ist das auch ganz recht. Erstmal ja war Riesenterror. Also ich habe ja recherchiert, weil ich habe ja nachgeguckt, wer das eigentlich konstruiert hat, die ganzen Dinger. Also die Idee, dass man Fernsehtürme baut, ist ja aus den 50ern. Und soweit ich weiß, also Legende nach, zumindest hat das dann später die in der DDR herrschende Partei immer so erzählt, hätte ja noch Stalin irgendwie gesagt, wir bauen einen Fernsehturm in Moskau und in Berlin soll auch einer hin. Und ich weiß noch, dass der Moskauer Fernsehturm eine 2:1, also eine vergrößerte Kopie desjenigen in Stuttgart ist. Und der Stuttgarter Erfinder, der Vater aller Fernsehtürme, über den habe ich recherchiert, ich habe jetzt vergessen, wie er hieß, der ist Lehmann oder so ähnlich, also den Typen, Fritz Leonard hieß der, genau. Den haben die Russen auch interviewt, also das war damals ja in 50ern alles noch so mit Frieden und keine Mauer und sonst wie und er hat ihnen das alles erzählt und viel später kam raus, von welchem Planeten der eigentlich war, dieser sogenannte Leonard, der war Antennenspezialist und erstmal war Riesenpanik, weil die haben das ja nicht hingekriegt, das war ja ewig nach Plan und plötzlich stand dann da dieses Ding, was ganz anders aussah, als sie sich dachten. Also auch ein ganz anderes Design und so. Und dann hat ja das Politbüro in Nachtsitzung so dieses Tarnstory lanciert in allen Zeitungen, dass jetzt also durch hervorragende sowjetische Wissenschaft hier in Nullzeit über Nacht sozusagen der Rohbau des Fernsehturms entstanden sei. Na, und dann haben sie da die Antennen dran geklemmt und Büro da und ja, dann war das eben so. Und das war ja dann auch jahrzehntelang, war ja auch Mauer und so, hat dann ja auch keiner mehr was dran gemacht. Bis dann eben 95, also schon Jahre nach der Wende, halt ein paar von den Seabase-Gründern dieses Metall da gefunden haben.
Be future compatible, genau.
Das stand da drauf, ne?
Das stand da drauf.
Also im Prinzip schon irgendwie Englisch, aber nicht so richtig Englisch, weil die konnten doch erst die Schrifttype nicht identifizieren, ne? War da nicht irgendwie, ich weiß das gar nicht mehr. Ja, man müsste sich mal mit unserer Bordgeschichte beschäftigen, ey.
Das ist auch so eins der Artefakte, die tatsächlich nicht mehr auffindbar sind.
Naja gut, ich meine, das war ja klar, da waren ja Anomalien ohne Ende. Also wenn sich plötzlich da die Antenne materialisiert, die haben dann ja in der Oranienburger Straße erstmal angefangen weiter zu buddeln, weil du musstest ja buddeln. Die stellten ja irgendwann fest, die Seabase ist dann schon so 50 bis 70 Meter in dem Modder irgendwie unter Berlin. Und so, da musst du ja erstmal hinkommen. Ja, genau. Und das war dann die O2, lange bevor es diesen Mobilfunkprovider gab irgendwie. Aber so genau weiß ich das halt, also wie gesagt, ich bin ja erst Jahre später an Bord gekommen, da waren wir dann schon in der Rungestraße, weil die Rekonstruktion der Raumstation in der U2, die kam irgendwann zum Stillstand und dann haben wir hier am S-Bahnhof Janowitzbrücke so quasi unter der Spree ja weiter gebuddelt. Und das ist ja auch
die. Genau, das sind so die Module, die im Moment freigelegt sind und die halt auch in Benutzung sind.
Genau. Und das ist ja auch schon eine ganze Menge, also da kann man ja schon mit arbeiten, oben mit dem Garten an der Spree und so, ist ja auch eigentlich ganz gemütlich hier. Und wir haben ja nicht umsonst in dem Gebäude so das Erdgeschoss und den Keller, weil von da aus kann man dann ja weiter. Ja, und dann haben wir ja Siri auch hier gefunden. Oder haben wir Siri hier gefunden oder haben wir die hierher gebracht?
Nee, Siri haben wir mitgenommen.
Ach, die war schon in der O2, ja?
Siri haben wir mitgenommen. Ja, die wurde natürlich etwas außerhalb gefunden, weil die Funktion von Siri ist ja, am Ende die wichtigen Daten zu retten. Das heißt, Siri wurde nach den Recherchen abgestoßen von der Station, bevor die Station abgestürzt ist.
Ja, das sieht man ja auch so, wenn man die alten YouTube-Videos von der Seabase sieht, so C-Base auf YouTube. Da kriegt man ja aus den 90ern noch so ganz alte Animationen, wo sie mal versucht haben, das nachzustellen, glaube ich.
Die Seawars, genau.
Seawars, ja, genau.
Seawars, genau. Genau, das beschreibt, glaube ich, ganz gut die Zeit vor dem Absturz.
Okay.
Damals in der Zukunft. Und dank Siri haben wir halt auch diese ganzen Informationen über die verschiedenen Ringe und die verschiedenen Lebensformen an Bord. Und,
ja, genau. Die Überlebenden sind ja wohl an Analogallergie gestorben, aber das kennt man ja nicht mehr. Wir haben ja nur noch Reste gefunden. Also in den Schränken unten im Keller, da stehen ja so alienmäßig so ein paar, eben keine Aliens, sondern so Urbesatzungsmitglieder. Und sind die eigentlich auch aus der O2 damals schon mitgenommen worden oder haben wir die in der Rungestraße gefunden?
Das weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Seit wann bist du eigentlich Kommunikationsoffizier hier? Seit 2010 oder seit wann?
Ich glaube jetzt so 7, 8 Jahre.
Also seit so 2013, 14 so ungefähr.
Ja.
Okay.
Ja, genau, das ist also Prinzip, bin ich dafür verantwortlich für den First Contact. Falls irgendwelche anderen Hackerspaces oder Entitäten sich mit uns verbinden möchten, da bin ich ein erster Ansprechpartner und bringe die Leute zum Circle oder begleite sie oder gebe ihnen eine Tour oder beantworte auch mal Fragen für Blogs und Videosequenzen oder auch Radiosendungen.
Ja, klar. Ja, ist ja auch völlig okay. Ja, Radiosender, wir haben ja hier unsere eigene, also ne, jeden dritten Dienstag im Monat um 21 Uhr auf 88,94,7 wird das Hyperbandrauschen ausgestrahlt. Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte. Wie gesagt, die Mitte genau ist der sogenannte Fernsehturm, unsere Antenne und der Kreis rundherum ist, kannst du es auswendig, 900 Meter Radius oder so ähnlich.
Ich habe jetzt das Buch hier nicht aufgeschrieben.
Nee, ich auch nicht, aber also jedenfalls ein Kreis um den Fernsehturm rum. Wie die Seabase eigentlich aussieht, kann man auf der Homepage sehen, c-base.org. Naja, also jedenfalls haben wir dann hier weiter rekonstruiert, genau. Und es dauerte ja auch, glaube ich, Jahre, bis die Gründer damals überhaupt kapiert haben, was hier los ist. Weil wir haben ja über diese Zeitphänomene gesprochen, die so in diesem Ring um die Seabase-Antenne, den sogenannten Fernsehturm, immer so passieren und dass sich da manchmal Zeiten so ein bisschen verschieben. Und ja, die Seabase ist ja aus der Zukunft, also die wurde ja sozusagen von heute aus in so ungefähr 100.000 Jahren gebaut und ist ja auch durch ein Zeitloch gefallen und abgestürzt und dann halt so sedimentiert, so unter dem Ort, wo heute Berlin ist. Und nur die Antenne guckte raus, war aber getarnt. Also so ungefähr, wie ganz genau wie viele Jahre weiß man, glaube ich, nicht, ne?
Ist schwer zu sagen. Ist schwer zu sagen. Manche sprechen von 3,5 Milliarden Jahren.
Aber das ist wahrscheinlich Unsinn, oder? Ich weiß
nicht. Das würde darauf hindeuten, dass die CBS natürlich doch ein Terraforming-Schiff gewesen ist. Ah. Praktisch kurz bevor der Auftrag oder kurz nachdem der Auftrag beendet wurde, diesen Planeten belebbar zu machen. Ja, und also, aber dann sollte es eigentlich weitergehen zum nächsten Planeten. Mhm. Und einer der Ingenieure oder Ingenieurinnen damals hat wohl auf den Erfolg angestoßen und dabei seinen Star-Soda in eine Konsole laufen lassen. Und dann gab es einen Flip-Flop in der Asimov-Konstante. Und statt vorwärts im Raum ist die Station halt rückwärts durch die Zeit geflogen. Aber das ist alles spekulativ, ja.
Okay, ja, natürlich spekulativ, wie ja so vieles. Also dann Jahre später entstand ja der zunächst englische Roman Per Anhalter durch die Galaxis irgendwie der Verfasser, der dann so in England so bürgerlich als Douglas Adams auftrat, der starb ja, glaube ich, ungefähr, als wir in die Rungestraße umzogen, im Alter von 42 Jahren damals.
Jetzt vor genau 20 Jahren.
Ja. Naja, der war ja auch von diesem Planeten, wo dieser Leonhard, der Antennenspezialist her war, und noch so ein paar andere Leute, die man in der heutigen Geschichte kennt. Und dieser Anhalter durch die Galaxis ist ja auch so ein Ding, was so aus der Zukunft ist. Und Siri macht das da so ähnlich. Unser Problem mit dieser Bergungsraumsonde Siri ist ja, sie steht ja sozusagen am Eingang zu unserer Member Area. Die rekonstruiert sozusagen die Zukunft. Also die verrät uns immer ein bisschen mehr von dem, was sozusagen aus Sicht des Raumschiffs schon abgelaufen ist. Also diese circa 100.000 Jahre Differenz, von denen wir glauben, dass es 100.000 Jahre sind. Wir wissen es ja nicht. Also im Moment, hast du mal rausgehört, also Siri ist aber an, ne? Oder gibt die irgendwie gerade nichts von sich? Also wir sind ja wahrscheinlich gerade irgendwie ein paar Stunden vor oder zurück. Ich weiß auch nicht.
Ich denke, Siri ist im Moment auch auf Standby.
Okay. Naja, kann sein. Da müsste
man halt nochmal irgendwie das Signal geben, sich langsam wieder zu aktivieren.
Ja.
Und ich denke, sie tut das automatisch, sobald hier wieder ein Bordleben stattfindet.
Ja.
Sie schaltet sich ja auch immer gerne mal in die elektronischen Kommunikationskanäle ein.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, apropos Douglas Adams, das ist ja nicht sein Geburtstag, aber es gibt ja immer diesen Feiertag so in der Hacker-Szene. Immer am 25. Mai ist immer Towel Day, ne?
Genau, ja.
Und eigentlich feiern wir den ja an Bord, das wird ja dieses Jahr schon wieder nichts. Ich habe ja schon überlegt, eigentlich müsste man mal ein Jahr in die Zukunft reisen, aber das gibt wahrscheinlich dann zu viele Informationen, die zwischen den Zeiten reisen. Also es macht ja nichts, ne? Also dieser Spruch, wenn man irgendwie in die Vergangenheit oder Zukunft reist, irgendwas tut, dass dann sich alles ändert, da müssen sich Informationen ja erstmal verbreiten. Aber ich glaube, wenn wir jetzt den Towel Day 2022 besuchen würden, das könnte ein bisschen zu viel werden.
Das werden die goldenen 20er werden, ja, die zweiten.
Ja, wir machen also wieder in diesem Online irgendwas zum Towel Day, oder?
Ja, genau. Es gibt da jetzt seit RC3 und Divok gibt es ja dieses wunderschöne Work Adventure.
Stimmt ja, Work Adventure.
Ich denke, dass sich einige Menschen mit Bademantel dorthin verirren werden.
Ja. Ja.
25.05. Also wir haben ja das Logbuch auf der Seabase und da gibt es dann auf jeden Fall auch die genaueren Infos dazu.
Das Logbuch man ist kann verlinkt, natürlich auf da der, verlinkt auf der Homepage, ne? c-base.org.
Genau. Und die Infos gibt es natürlich auch über Twitter oder...
Stimmt, in diesem Twitter haben wir auch
einen oder so.
Naja. Ja, das wird sich schon irgendwie hinruckeln. Ist ja dann dein Bier. Ich mache ja hier nur Radio. Also ich würde machen, wenn wir nicht irgendwie ein paar Stunden Zeitversatz hätten, aber egal. Dann konservieren wir das und speisen das in Siri ein und dann wird das auch noch in 100.000 Jahren gehört. Ist ja auch nicht schlecht. Übrigens, das wird ja auch sowieso verpodcastet. Also Podcasts werden ja zumindest noch in 500 Jahren gehört, wissen wir. Haben wir schon mal rausgefunden. Im Rahmen einer kleinen Expedition. Und das Hyperbandrauschen, die Radiosendung, die auch verpodcastet wird, die kann man ja auch zeitsouverän, wie man im 21. Jahrhundert sagte, nachhören auf hybre.de. Also statt Hyperbandrauschen schreiben wir einfach nur hybr.de. Und da erscheinen mit ein paar Tagen Zeitversatz immer so die Aufnahmen, die dann versendet wurden irgendwie. Und da gibt's auch noch ein paar Links dazu. Naja, Podcast halt. Mal gucken hier. Ja, doch, müsste eigentlich irgendwie funktionieren. Ich schaue hier gerade hybr.de, ja doch, müsste gehen. Ja, mal sehen. Also zur Not, nicht wahr, strahlen wir hier das Hyperbandrauschen aus. Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte, am S-Bahnhof Janowitzbrücke oder auf c-base.org. Oder am dritten Dienstag jeden Monats um 21 Uhr auf Berlin 88,4 oder Potsdam 90,7. Damit das auch mal gesagt wird, falls uns jemand hört, wir wissen es nicht, denn es ist die Realwelt da draußen war eben erstaunlich leer, bevor wir hier in unseren Soundlab-Bunker gingen. Und oben auf der Member-Ebene ist auch nichts. Also wahrscheinlich, also ja, Seagate hat normal geblinkt, aber wahrscheinlich ist gerade ein bisschen Zeitversatz. Das kann ja mal sein. Was war eigentlich dein lustigstes Zeitloch an Bord? Kannst du dich noch erinnern?
Das lustigste Zeitloch, jetzt fragst du mich Sachen. Mhm.
Also das mit dem Geschirr, das war ja eher uncool irgendwie. Zumal da war ja noch so ein Alien, der ja nur unsere Tarnstory kannte und dem mussten wir jetzt erklären, wieso, nachdem er uns beim Abwaschen geholfen hatte, plötzlich die ganze Kombüse wieder voll war mit schmutzigem Geschirr. Und wir mussten ihn ja auch noch so lange, bis ich das normalisiert hatte, am Verlassen der Station hindern. Sonst hätte der gemerkt, dass sein Auto nicht da steht, wo es ein paar Stunden später stehen würde. Und ach Gott, hör auf, ey, diese Aliens und Zeitlöcher, das ist das Übelste. Was waren dein witzigstes?
Ich glaube, am lustigsten waren immer die Zeitreisepartys. Mhm. Also zu denen dann die Leute auch regelmäßig 24 Stunden zu spät gekommen sind. Mhm. Oder auch eine Woche zu spät. Aber das macht ja nichts bei Zeitreisepartys.
Nee, ich meine, das kann ja auch Absicht und völlig, wie soll ich sagen, unbeabsichtigt sein. Ich meine, allein schon die Aliens, die irgendwie verkehrt rum durch Seagate gehen und dann plötzlich irgendwie mit jedem Durchgang so 15 Minuten in die Zukunft wandern, die wundern sich natürlich auch, warum ihr Glas ständig leer ist auf der Party und so.
Ja.
Oder sie immer besoffener werden, ja, das ist natürlich. Naja, aber das erzählen wir denen ja alles nicht. Wie gesagt, die Tarnstory ist ja gut, nicht? Wir haben einen Hackerspace, wir machen Software, Hardware, Kultur, Bücher. Wir haben ein Theater, eine C-Bar, ja. Und Leute machen bei uns an Bord Filme und Kultur und überhaupt alles. Und ein Arboretum, einen Garten haben wir auch. Ja.
Mhm. Ja.
Bin ja mal gespannt, wie das weitergeht. Also ich kann mich noch erinnern, als ich relativ neu war an Bord, das muss so 2010, 11, 12 gewesen sein oder so, da, hatte ich irgendwie mir an der Bahn eine Mate geholt und wollte irgendwie Geld, also es waren ja schon Euro, in den Schlund schmeißen und dann war irgendwie die Kasse kaputt, dieser alte Computer da. Und dann wühlte ich da rum und habe zufällig noch einen alten C-Buck gefunden. Also die Währung, die war ja schon vor dem Jahr 2000, vor Einführung des Euro, war ja diese Seabase-Währung schon kaputt. Das war ja schon die zweite, ne? Erst gab's, glaube ich, C-Mark und dann gab's C-Bucks. Und C-Bucks waren doch diese Scheine, wo immer der Logarithmus auf dem Schein stand. Also ein 0-C-Buck-Schein, der wurde doch von den Aliens immer als guter Witz abgetan. Dabei war ja hoch 0, das war dann der Einer. Also ein C-Buck. Und das waren ja immerhin 3D-Mark oder was damals, ne? Hm.
Das weiß ich nicht, das war auch vor meiner Zeit. Hm. Also ich kenne so, dass die einzig harte Währung hier sind die Drink-Coupons.
Ja, stimmt. Ein Drink an Bord der Seabase, das ist echt die härteste Währung der Welt, inflationssicher. Ja, es gibt genau. Ja Diskussion, ob wir den Coin einführen soll, also auch so ein bisschen auf, wie soll ich sagen, hackergerechte Verarschung des ganzen Cryptocurrency-Krams oder überhaupt den Kapitalismus des 21. Jahrhunderts. Man könnte ja alle Absurditäten des Finanzmarktes mit dem Coin abbilden, aber es ist ja schon mal schief gegangen. Die C-Mark waren ja sogar noch Münzen, da gab es ja auch welche von. Die C-Bucks waren ja dann Scheine und die waren auch nicht sehr gut. Und wegen dieser Notation, also irgendwie der Einer war eine Null drauf und auf dem Zehner war eine Eins, also das mit diesen Hochzahlen hat ja irgendwie auch keiner begriffen. Und deswegen gibt's ja auch kaum noch welche. Im C-Book sind, glaube ich, welche abgebildet. Na, und Coins sollen ja nun sozusagen virtuelle Krypto oder auch nicht Währungen sein. Und das begreift ja wieder keiner. Ah ja.
Dann schiebt man sich die kleinen QR-Codes über den Tresen zu.
Ja, Ich bin ja mal gespannt, was das gibt. Das gibt dann wahrscheinlich wirklich Inflation, wenn jemand den Schlüssel in der Zukunft knackt und zurückreißt. Dann haben wir den Salat. Eigentlich alles gescheiterte Experimente. Besser leben ohne Kohle sozusagen.
Ja.
Aber weiß man das eigentlich? Hatten die früher oder in der Zukunft ja eigentlich irgendwie Währung? Geld haben wir an Bord nie gefunden, ne?
Geld haben wir nie gefunden, aber das ist ja ein Generationenschiff oder eine Generationenraumstation, die Seabase. Mhm. Insofern denke ich schon, dass die natürlich auch hier self-sufficient war.
Mhm.
Und insofern gibt's da natürlich auch an Bord selber überhaupt kein Bedürfnis für eine Währungseinheit.
Nee, das stimmt. Das füllt sich ja auch immer wieder auf. Ich weiß noch, also lange bevor ich Member wurde, war ich ab und zu mal zu Besuch auf der Base. Und da gab's ja damals schon Mate, als in Berlin noch kein Mensch wusste, was Mate ist. Irgendwie die gesamte Mate-Versorgung von Berlin lief über einen Typen in Kreuzberg, der irgendwie immer mit so einem kleinen LKW irgendwo nach Bayern fuhr und dann so ab Werk Mate holte. Aber jemand hatte das mal repliziert und bei uns an Bord materialisierte die ja immer. Genau wie mit diesem Internet. Weiß noch, 95 war ja Internet ganz neu. Also für die da draußen und wir mit unserem uralten, überkommenen Netzsystem. Wir haben dann den Leuten erstmal E-Mail-Adressen gegeben, so mit c-base.org und da kamen noch Leute an Bord und haben geonboardet, die irgendwie einfach damit sie eine E-Mail-Adresse hatten. Kann sich keiner mehr vorstellen heute. Verrückt.
Ja, ich habe die Zeiten halt bei Freifunk mitgekriegt, als da versucht wurde, oder was heißt versucht wurde, das ist ja auch aktiv gelaufen. Und läuft auch immer noch, aber damals wurden die Dosen, die Antennen halt auch noch aus Dosen gelötet.
Ja, klar. Naja.
Ich weiß nicht, jetzt im Moment läuft ja gerade das Wireless Community Weekend. Das gibt's ja auch schon seit über 10 Jahren.
Ja gut, was sind schon 10 Jahre? Das ist natürlich hier an Bord auch immer so ein Ding. Also da die Zeit, der hier mal langsamer schnell vergeht und so, weiß man das immer nicht, aber zumindest so die alten Besatzungsmitglieder, die wussten ja schon lange, wie das mit diesem Netz eigentlich so ist. Aber dann wurde das ja irgendwie zusehends populär, kann man ja nicht anders sagen. Irgendwann waren dann hier auch so nur im Internet sichtbare Dimensionstore direkt vor unserer Haustür im Arboretum und verirrte Gestalten standen so in Gruppen davor. Ist auch so ein Ding. Wenn die wüssten, ne, wie hieß noch dieses Google-Spiel, was sie da erfunden hatten mit dem Blauen und den Grünen? Ich habe da irgendwie nie mitgemacht, aber das ist ja eigentlich auch ein Spiel aus der fernen Zukunft, was halt nur mit zurückgefallen ist. Weiß auch kein Mensch.
Ne? Du meinst Ingress?
Ja, Ingress hieß das, genau, ja.
Naja.
Da gab es doch dieses Grün-Blau-Spiel immer irgendwie, ich weiß gar nicht. Es steht doch oben noch so ein Artefakt, so ein Tisch, wo du sehen kannst, wie so die üblichen Dimensionstore oder wie sie heißen, gerade leuchten oder so.
Ja, das sind die Punkte hier um die Seabase herum.
Mhm. Ja, da ist ja auch der.
Je nachdem, wie die gerade stehen. Man hat halt gesehen, okay, Seabase hatte eine sehr, sehr starke blaue Community. Und sobald sich die Portale grün gefärbt haben, hat man halt mal aufgepasst. Ja. Und wenn es dann doch einen Angriff gab, dann war man vorbereitet. Ja,
genau.
Ja, das ist damals natürlich auch mit viel Hackerwissen passiert.
Ja,
und,
stimmt.
Nicht ganz konform mit den mit den Regeln, die in dieser Ingress-Geschichte üblich waren. Aber der CEO von Niantic ist ja mal vorbeigekommen und hat gesagt, okay Leute, ich gebe euch einen Zugang, damit ihr das ganz offiziell machen könnt.
Ja.
Was damals eigentlich eine ganz coole Aktion war, muss ich sagen.
Ja, ich meine, da haben wir natürlich auch profitiert von dem ganzen Wissen aus der Zukunft, was so bruchstückhaft durch Siri schon mal so zu uns durchgesickert war. Das ist natürlich auch ein gewisser Vorteil bei sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie war denn das irgendwie noch? Mir geht diese Fernsehturm-Story, da wollte ich noch was erzählen, das habe ich aber gerade vergessen. Das wollte ich ja eigentlich für die nächste Hyperbandrauschen-Sendung mal irgendwie recherchieren. Also dieser Alien Leonhard, der ist ja auch schon lange weitergereist, genau wie Douglas Adams auch. Der war, glaube ich, von Vertikund 4 oder irgendwie sowas. Es waren ja auch noch andere merkwürdige Gestalten von diesem Planeten. Naja, jedenfalls, diese Antenne ist ja eine geschickte Dimensionsfaltung. Deswegen sieht die ja auch anders aus als der Moskauer und der Stuttgarter Fernsehturm. Und übrigens auch der Dresdner, das ist ja alles eine Baureihe. ich weiß noch, weil das ja irgendwie, die mussten dann ja auch erklären, warum der anders aussieht. Und dann haben die in der DDR nämlich ganz schnell so ein Institut oder ein Amt für industrielle Formgestaltung gegründet. Die hatte eine Zeitschrift, die hieß Form und Zweck, die habe ich mal irgendwo gefunden. Und das ist witzig, da haben sie dann auch so eine Tarnstory. Also so wie wir heute unseren Seabase e.V. haben und erzählen, wir sind eine Raumstation mit Hackspace und machen hier Software, Hardware, Kultur. So haben die dann irgendwie gesagt, ja, der Fernsehturm ist industrielle Form. Dabei ist die Antennenkonstruktion irgendwie, ja, je nachdem, wie man sieht, plus 100.000 Jahre alt. Ja, also völlig seltsam. Aber naja, keiner hat es irgendwie hinterfragt und funktioniert ja bis heute. Warst du mal bei einer von den extravehicular Expeditionen, so mit Raumstation auf der Antenne, mit Raumanzug oder weiß gar nicht. War mal eine Weile üblich, nicht? Antenneninspektion.
Zur Antenneninspektion war ich tatsächlich nicht dabei.
Nee, ich auch nicht. Ist auch furchtbar. Also in den Raum, ich passe da auch kaum noch rein bei meinen Körpermaßen so. Also das ist ja, die müssen echt ein bisschen kleiner gewesen sein damals. Ich weiß also, das war ja so damals noch von der O2 aus, glaube ich, eine der ersten Aktionen, die Antenne zu inspizieren. Und da sind die da mit Raumanzug darauf geentert und die Leute in diesem Restaurant damals da, die Touristen, die haben gedacht, was ist denn hier los? Aber dann haben die da sich nicht stören lassen und da ihre Mission ausgeführt und Antennen montiert und so und sind dann wieder verschwunden. Also ich glaube, sie wollten ja anfangs gucken, ob man die Tarneinrichtung wieder anmachen kann, aber das haben wir da mal sein gelassen. Stell dir mal vor, der wäre weg gewesen, also der sogenannte Fernsehturm. Ein Elend.
Dann rennt man ja auch ruckzuck dagegen, wenn man ihn nicht mehr sieht.
Ja, ist die Frage. Also ich meine, naja, eigentlich nicht, als er getarnt war. Ich weiß gar, da stand ja auch nichts. Okay, da war dann die Baugrube oder so. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Tarneinrichtung hat schon dafür gesorgt, dass du dran vorbeigingst, ohne es zu merken. Das ist ja wie in dem, das ist ja so ein Denkmal hier. In dem Adams-Roman im Anhalter durch die Galaxis, glaube ich, im Band 1 oder so, steht das ja auch. Der hatte nämlich das, kennst du das noch, das Pahlfeld? PAL, Problem anderer Leute,
ja.
Genau. Ne? Und sowas ähnliches war da auch. Also du liefst da lang. Aber wenn du in die Richtung geguckt hast, dann sahst du unbewusst ein Problem anderer Leute fällt und hast weggeguckt, sodass eigentlich nie jemand da lang gegangen ist, bis sie dann halt angefangen haben zu buddeln. Da waren sie dann nicht mehr angelenkt und dann muss ja irgendwas passiert sein, aber naja, wer weiß das schon. Das sind auch alle nicht mehr am Leben und der Konstrukteur oder der Inspirateur, sagen wir mal, der ist ja auch zurück auf seinen Planeten und ach naja, ja. Ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls ist diese Antenne eine echt geschickte Dimensionsfaltung, kann man nicht anders sagen. Muss man irgendwie erstmal bringen.
Und ein Design-Klassiker.
Ja, wahrscheinlich, nehme ich an. Also den Stuttgarter Fernsehturm habe ich mir noch nie angeguckt. Das ist ja so der Urvater der Antennen irgendwie. Auf dem Moskauer war ich schon mal und ich glaube, der Moskauer Fernsehturm, der war lange Jahre irgendwie das höchste Gebäude Europas oder so. Kann das stimmen? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay, da bin ich jetzt auch nicht der Fachmann für.
Nee, ich habe also diese Antennengeschichte mal versucht zu recherchieren, was ja gar nicht einfach ist, weil ich muss ja in der Datenbank von Siri immer gucken und immer diese Zeiten umrechnen. Und es gibt ja auch einen Grund, warum die Antenne auf dem Alex, wie gesagt, eben wie unsere Antenne aussieht, während ja die Nachbauten in Stuttgart, in Moskau und auch in Dresden, die haben ja ein anderes Mittelteil. Da ist also irgendwas geändert worden am Design. Warum, weiß ich auch nicht. Ja, hier steht's irgendwie nicht. Genau, Douglas Adams und Safford auf der Seabase, Heart of Gold Prototype Shuttle, genau. Genau, und so wurde ja auch der auf der Seabase der Towel Day eingeführt. Ja, na, man muss also am 25., man muss also zumindest bis ins Arboretum, also mit Handtuch irgendwie da sein.
Mit Handtuch ins Work Adventure, genau.
Mit Handtuch ins Work Adventure, genau. Wird es eigentlich einen Space Drink Contest geben?
Nein, einen Contest wird es nicht geben, einfach deswegen, weil es verdammt schwierig ist über Jitsi andere Getränke zu probieren. Da müsste man sich ja praktisch auf denjenigen verlassen, der das Getränk mischt und dann beschreibt.
Naja, könnte man nicht dezentral irgendwie so erlaubte Infektionsgemeinschaft bilden, die eine Verkostung machen oder so?
Ja, im Moment ist der Plan eher, dass sich jeder seinen Lieblings-Pangalaktischen mischt, den schönsten Bademantel anzieht, das stabilste Handtuch nimmt und sich sich das Headset aufzieht und vor die Kamera setzt und uns dann im Work Adventure besucht. Und wir werden da sicher irgendwie noch ein paar interaktive Geschichten für finden, die man da anstellen kann.
Den Link zum Work Adventure, der kommt dann auf die Homepage, auf c-base.org, oder?
Auf cbase.org und dann im Logbuch, also logbuch.cbase.org, da wird auf jeden Fall was dazu stehen.
Ja, und man braucht ja eigentlich nur einen halbwegs aktuellen Browser, der möglichst nicht Firefox heißt, oder ist das behoben irgendwie? Ich weiß gar nicht.
Also das funktioniert tatsächlich am besten auf dem Chrome.
Auf irgendeinem Browser, der Chrome oder Chromoid ist, genau, ja. Genau, und dann kann man sich da einloggen und kriegt einen Avatar und kann durch unsere Welt laufen.
Genau, du baust dir praktisch deinen Avatar zusammen oder suchst dir einen aus, schreibst deinen Nickname drüber und dann sieht das so ein bisschen aus wie die Computerspiele in den 80er, 90ern. In der 16-Bit-Grafik, mit der man dann irgendwie auf der nachgebauten Seabase rumlaufen kann. Es gibt immerhin drei verschiedene Ringe.
Genau, drei von den Ringen sind abgebildet. Und auch der U-Boot-Bunker oder der Spree, glaube ich, der heißt nur anders, die Garage und so, mit den Shuttles, das ist, glaube ich, da gibt's irgendwo so ein Wurmloch, wenn man das findet und da reinspringt, das müsste eigentlich gehen.
Ja. Genau, und im Moment läuft, glaube ich, noch die Ostereisuche.
Ach so, okay.
Ich habe jetzt gesehen, die Freifunker haben das weitergebaut und die haben verschiedene Router versteckt.
Okay.
Auch da kann man irgendwie Badges sammeln.
Okay.
Mal schauen, vielleicht finden wir da was bis zum 25.
Ja.
Ansonsten wird es auf jeden Fall ein kleines Programm mit Clips geben.
Ja, und eine Bar.
Traditionell liest man sich ja auch seine Lieblingsstellen gegenseitig vor aus dem Buch. Weil das Schöne an dem Buch ist, man kann es halt überall aufschlagen und fängt einfach beim nächsten Absatz an und es passt immer.
Ja, absolut, das geht ja auch, ja. Eine Seagate-Simulation ist auch, da kann man sich jetzt auch mit diesen Zeitdifferenzen hinkriegen, ja. Eine Bar wird's geben und dann kann man sich auch gegenseitig seine neuesten Drink-Kreationen bringen. Ja, das wird schon ganz gut. Wir haben ja schon mal nachgeguckt, wir hatten ja schon mal eine kurze Expedition in die Zukunft, um zu gucken, wie das bis dahin so mit den ganzen Regeln und so ist. Und das wird schon irgendwie gehen. Also mit viel Glück können sogar draußen im Arboretum sich ein paar Lebensformen treffen irgendwie. Nur mal gucken. Ja, interessant. Ich weiß gar nicht, ich gucke hier die ganze Zeit noch. Naja, das Programm wird irgendwie materialisieren vor dem 25. Denn mit den Uhrzeiten, das ist ja ein bisschen anders hier. Meistens haben wir an Bord der Seabase ja so ungefähr US-Ostküstenzeit eingestellt, weil das einfach vom Lebensrhythmus besser hinkommt. Aber das wird sich noch hinruckeln und herausstellen.
Also gewöhnlich versuchen wir hier nach Berliner Zeit um 20.42 Uhr spätestens anzufangen. Es ist ja auch in der Woche, es ist, glaube ich, ein Dienstag dieses Jahr.
Ich guck gerade mal, es ist diese Woche, der 25. ist ein Dienstag. Ja, Dienstag 25. 20.42 Uhr, dann mal im Logbuch gucken, nach dem Link zum Work Adventure suchen und dann müsste es eigentlich gehen. Also günstig ist, wenn man sich an sein internetfähiges Endgerät irgendwie Kopfhörer und Mikrofon dran knuppert und es sollte möglichst eine Kamera haben, das muss aber nicht. Und dann kann man ja auch Bild und Ton übertragen und Leute treffen virtuell und so und ja.
Genau, das ist der Plan. Und im Work Adventure kann man halt auf der einen Seite im großen Raum zusammenstehen und hat wirklich die große Runde. Man kann aber auch einfach mal zu zweit vor die Tür gehen oder man kann sich irgendwo dazustellen und dann gehen die Jitsi-Fenster auf und man kann quatschen. Das ist schon eine ganz gute Party-Simulation.
Du neulich, ich bin ja Mitglied in so einer Hackergenossenschaft. Da hatten wir unser allmittwöchliches Telebier, das endete irgendwie morgens um 4.35 Uhr und es wurde hell. Und keiner hatte irgendwelchen Alkohol getrunken. Es war schon bemerkenswert. Ja. Dieses Socializen ist schon manchmal ganz gut.
Das fehlt gerade etwas.
Genau. Ja, also die Sendung über die Antennen/Fernsehtürme, die mache ich dann wahrscheinlich mal im Juli oder so. Denn im Juni müssen wir ja dann eigentlich einen Bericht vom Towel Day bringen irgendwie. Ja, ich meine, man kann ja so lange auch auf hybre.de, also hybr.de, sind ja auch viele alte Sendungen. Und da kann man auch zurückscrollen, so 5 Jahre oder 6 Jahre jetzt bald, von 2015 zum 20. Geburtstag. Und auch vom 23. Geburtstag gibt's ja noch alte Sendungen und kann sich auch mal so die Seabase-Geschichte angucken und anhören. Da gibt's auch noch alte Medien so.
Das ist ganz gut dokumentiert über die Jahre, ja.
Ja, ja, wobei.
Und wenn man irgendwann, irgendwann was nicht versteht, da gibt es halt das, die rote Linie der Desinformation.
Die kommt zum Teil auch durch diese Zeiteffekte, weil dadurch, dass Siri ja die Zukunft rekonstruiert, wird natürlich aus Zukunft Vergangenheit und natürlich ändert sich die Zeitlinie in Details ein bisschen. Sodass es also durchaus sein kann, dass auch in einer Aufnahme von vor 7, 8 Jahren Fakten genannt werden, die sich inzwischen geändert haben. Das kann ja mal sein.
Naja, und die Wahrheit liegt natürlich auch immer im Auge des Betrachters. Mhm. Das kennen wir von den Chaos-Veranstaltungen, da kann man auf der gleichen Veranstaltung sein und trotzdem komplett andere Sachen erleben.
Ja, in der Tat.
Und so ähnlich ist das ja bei uns auch.
Ja, ja, oder irgendwelche Lebensformen waren die ganze Zeit da und man hat sie nie gesehen. Möglicherweise waren sie zwar da, aber nicht jetzt, also waren irgendwie ein bisschen asynchron versetzt oder so. Passiert ja auch immer wieder mal. Man trifft sich mit irgendwem an der Bar und plötzlich sieht man sie nicht und ja, dann irgendwann wieder ist schon, ja. Muss man sich halt dran gewöhnen, ist in diesem Hacker-Universum halt so, dass mit der Zeit ist auch nur eine Variable. Aber ja, nicht weiter tragisch. Ich guck gerade mal hier, was haben wir denn hier jetzt eigentlich für, muss man eben schauen. Ja, siehste, wir haben jetzt schon seit 40 Minuten hoffe ich, dass das hier übertragen wird. Ey, hoffentlich geht das gut. So knappe 20 Minuten noch, dann kann ich die Aufnahme hier erstmal irgendwie stoppen. Ja, also wie gesagt, 25. Mai, Towel Day in Gedenken an Douglas Adams und sein Werk. Und ja, also wie soll ich sagen, Dresscode, Bademantel, Handtuch und ein Cocktail, der auf pangalaktischem Donnergurgler aufbaut und zumindest Youngs Geist enthält. Ja.
Das hat immer Vorteile, ja. Gibt's auch sehr interessante Rezepte im Netz. Also da gibt's ja
gibt's nicht irgendwie im
Donnergurkler haben sich ja viele Leute probiert.
Gibt's nicht irgendwo ein GitHub-Gerät?
Mit irdischen Zutaten herstellt.
Also ITler, die sich auskennen, auf GitHub gibt's doch, glaube ich, irgendwo ein Repo mit Rezepten, ne? War das nicht so? Oder war das unser
Internet? Das kann sein.
Ich glaube, im Öffentlichen gibt's auch irgendwo ein Repo, ist ein bisschen ungepflegt, so mit alten Donnergurgler-Rezepten. Ja. Irgendwie sowas.
Ja, ich bin da auch immer am Experimentieren. Mhm. Sowas entwickelt sich natürlich auch weiter. Das ist ja mit den Rezepten wie mit Open Source Software, die werden probiert und verbessert und weitergegeben.
Genau, und manchmal kommen sie auch Bugs,
zu dir zurück und erkennst sie selber nicht mehr wieder.
Ja, in der Tat. Das stimmt. Ich meine, manchmal ist es ja auch gut, nicht? Schließlich wird die Wirkung ja irgendwie so beschrieben, wie war das nochmal? Man nimmt eine alte Youngsgeist-Flasche und zerschlägt sich über dem Kopf, nur in umgekehrter Reihenfolge oder so. Ja, ich weiß nicht mehr.
Ja, das war der Goldbarren, den man in eine Zitronenscheibe hüllt und sich dann am nächsten Tag fühlt wie nach einem Banküberfall.
Ach so.
Mit Kopfschmerzen und Pleite.
Scheiße. Oh Gott, ey. Ja.
Ach, naja, wir wissen ja, dass Douglas Adams Lieblingsdrink der Gin Tonic gewesen ist. Insofern versuche ich meine Donnergurgler immer auf Gin Tonic Basis aufzubauen.
Okay.
Und dann weiter auszuformulieren.
Ja. Ja, das wird niemals enden, also keine Ahnung, wenn wir irgendwann in den Parallelraum übergehen oder den ewigen Kongress betreten, dann wird es wahrscheinlich endgültige Rezepte geben, obwohl wer weiß, keine Ahnung, ob die Zeit dann aufhört. Naja, wir werden es irgendwie rausfinden. Oder wir haben
man schon rausgefunden. Man muss ja auch immer mit dem arbeiten, was man zur Verfügung hat.
Ja, so ist das. Uff, ja, ich gucke hier gerade noch, irgendwie lässt mich die Antennen-Story nicht los, aber naja, solange, wir werden sehen. Wollen ja auch nicht zu viel verraten. Schließlich ist da draußen ja die lineare Zeitlinie und falls das hier irgendwie noch richtig ausgestrahlt wird, dann würden wir ja bei Ausstrahlung den 18. Mai 2021 europäischer Zeitrechnung zwischen 21 und 22 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit haben. Es müsste jetzt nach der bürgerlichen Zeitrechnung dann irgendwie sowas wie 21.45 Uhr oder sowas sein. Ja, müssen wir gleich mal irgendwie gucken. Okay. Ja, Viertelstunde Zeit ist noch. Wie ist das? Also im Moment darf ja die Realversion der Seabase nicht betreten werden. Also alles online. Das Logbuch läuft weiter. und man kann sich zu Veranstaltungen so einloggen. Wir haben ja nach wie vor Veranstaltungen im Netz, ne? Also ich weiß, neulich war doch irgendwie wieder was. Hast du da einen Überblick?
Wir streamen da immer ab und zu Geschichten, genau. Also zum Beispiel der netzpolitische Abend der digitalen Gesellschaft, der läuft weiter.
Jeden Dienstag?
Aber im Moment einfach ohne Publikum. Jeden ersten Dienstag im Monat ist der.
Okay. Also es gibt nur die Notbesatzung, die Notwache an Bord und die produziert unter anderem Medien, was ja auch okay ist.
Ja, wir hoffen einfach, dass die Zahlen jetzt weiter unten bleiben und wir uns bald wieder draußen zusammensetzen können.
Dieser scheiß Biovirus, ich meine, da hatten sie ja auch in 100.000 Jahren noch nichts gegen. Das hat man ja gemerkt bei der Urbesatzung, deren Reste ja noch hätten weiterleben können, als wir sie gefunden haben. Aber wie gesagt, Analogallergie ist ja alles eingegangen irgendwie. Neulich machte ich nämlich einen Witz irgendwie, ob der üblichen IT-Sicherheitsdesaster in öffentlicher Infrastruktur und erzählte irgendwie, wir sollten vielleicht mal die Analogisierungsagentur des Bundes gründen und ihr eine Faxnummer geben. Und da konnten einige Leute gar nicht drüber lachen, weil sie irgendwie meinten, diese Analogviren, ne, das ist echt so eins von den Problemen. Also wir wissen, dass sich das auch in Jahrtausenden noch nicht gebessert haben wird. Es gibt also immer noch diese Probleme und es dauert immer noch echt lange, bis man die Dinger irgendwie ausgerottet kriegt irgendwie. Furchtbar. Naja, müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Ja. Müssen wir mal sehen. Gut, okay. Ist eigentlich außer Towel Day am 25. Mai jetzt noch irgendwas in der Pipeline, was wir dringend berichten müssten? Es steht sonst im Logbuch, ne?
Es steht im Logbuch. Mir fällt im Moment nichts ein.
Okay, naja gut, das ist ja auch äußerst variabel. Und
mir fällt im Moment nichts ein.
Nee, ist ja auch äußerst variabel. Immer mal
wieder einen Filmdreh, aber das ist ja, das sieht man dann halt in einem halben Jahr, was da rausgekommen ist.
Ja, genau.
Also ich glaube, wir hatten jetzt gerade wieder eine Band, die ein Musikvideo gemacht hat.
Okay, ja. Ja, wir haben ja nicht nur Hardware und Software, sondern auch Kultur in jeder Beziehung. Also da legen wir auch großen Wert drauf, dass wir also in Anführungsstrichen nicht nur mit IT, sondern auch mit Computern Kunst und Schönheit machen, nicht an Bord.
Durchaus auch mal ohne Computer.
Ja, genau, auch mal ohne
Computer. Was mit Holz oder was mit Plastik?
Ja,
oder
genau.
Was aus Metall?
Stimmt, die Werkstatt ist ja auch gut. Ja, interessante. Und das Robolab, das ist ja jetzt irgendwie umgewandelt in Roboclub irgendwie, aber da wird auch noch was gebaut, ne? Oder? Ich habe den Umbau gar nicht mitgekriegt. Ich durfte ja jetzt so lange nicht an Bord.
Ich bin auch nicht auf dem aktuellen Stand.
Naja, hab nur gehört, dass.
Aber ich bin sicher, wenn es die Reopening Party gibt, dann.
Ey, da möchte ich gar nicht dran denken, wie viele Tage soll die eigentlich dauern? Also, und vor allem, was für ein Wetter ist draußen und wie lange haben wir Tageslicht auf dem Planeten, dann wissen wir alles noch nicht. Ja, aber das wird hart. Wie so einiges anderes. Also, oh Mann. Danach müssen wir wahrscheinlich wirklich wieder rekonstruieren. So brauchen wir wieder eine Bauwoche anschließend. Irgendwie sowas. Jo, gut. Dann haben wir das Programm einigermaßen. Ich gucke hier gerade mal durch meine.
Ja, es ist traurig, dass man nicht mehr ankündigen kann im Moment.
Naja, wir kündigen an, dass wir bald wissen, was passiert. Also natürlich, also im Moment passiert hier gar nichts und draußen auch nicht. Deswegen glauben wir sind im Zeitloch, aber das wird sich sinken. Ich denke, eine halbe Stunde noch oder so, dann kommt das wieder ungefähr hin. Und die Bordwache sagt ja auch, dass der Zeitablauf an Bord eigentlich im Großen und Ganzen normal ist. Also wir hatten jetzt keine großen Artefakte oder sowas irgendwie. Das wird schon irgendwie gehen. Und wir haben ja sogar letztes Jahr für diesen Tarnverein auch noch irgendwie Versammlung und so gemacht. Das ging ja auch alles online. Also so gesehen.
Ja, naja. Ja. Man ist dran gewöhnt, aber man hat es auch langsam so ein bisschen satt.
Ja, auf jeden Fall. Klar. Aber wie soll ich sagen, was heißt, ein Ende ist abzusehen. Für uns ist das mit Anfang und Ende ja so eine Sache, aber es mehren sich die Anzeichen jedenfalls, dass auch diese seltsame Biovirus-Zeit da draußen mal vorbeigeht. Dafür gibt's ja genügend Online-Viren und andere Schadsoftware, die uns alle in Atem hält. Das ist ja dann auch schon interessant.
Ja, der sanfte Rücksturz in die Restrealität.
Ja, Restrealität ist auch so eine Veranstaltung, die es mal wieder geben könnte. Da fällt mir übrigens ein, ich gucke hier gerade, von wegen Freilegung des Rings irgendwie, also wir sind ja jetzt schon seit über 20 Jahren in der Rungestraße am Rekonstruieren, angefangen hat es in Oranienburger. Wir waren ja auch nochmal auf dem sogenannten Zwischendeck, nicht? Aber die Zeiten hast du auch nicht mehr mitgekriegt, oder?
Die kenne ich auch nur aus dem C-Book von Bildern, genau.
Ja, genau. Und das C-Book, das kann man also immer noch kaufen. Das ist ein Buch zur Geschichte der ersten 20 Jahre der Freilegung des Seabays.
Und da ist alles drin. Da ist die Sprache erklärt, da ist das Design erklärt und die Farben, die Logos, die Klamotten und die 100 verschiedenen Partys, die hier gefeiert worden sind.
Ja, okay, also das Fass mit der Sprache, das ist auch nochmal eine Sendung wert. Also was heißt Sprache? Also unsere Bordsprache Sealang ist ja eigentlich ein Parasit auf einer Wirtssprache sozusagen. Manche behaupten, es sei nur eine Rechtschreibreform, aber das ist eindeutig zu kurz gegriffen. Ich müsste eigentlich mal diesen Link zu Nerdbeeres Vortrag verlinken irgendwo. So Aspekte der Grammatik und Rechtschreibreform unserer Bordsprache. Könnte man eigentlich mal machen.
Das war, glaube ich, auch zum 23. Geburtstag hat er den gehabt.
Ja, genau. Im C-Book ist ja schon die damalige Urgrammatik abgebildet und das hat sich ja inzwischen weiterentwickelt. Also C-Lang entwickelt sich ja eigentlich schneller als die Wirtssprache Deutsch, die da draußen noch überwiegend gesprochen wird. Und als mal die Rechtschreibreform war, konnten wir sagen, brauchen wir nicht, wir haben ja sowieso unsere eigene. Und daher hat auch das mit dem C. Seitdem heißt du ja auch E-Punk mit C und nicht mehr mit K, ne?
Ja, genau. Das musste ich dann doch
wegen Rechtschreibreform
ändern.
Ja. Ja, ja.
Einfach auch, weil die ganzen Rechner hier auf der Base, wenn man sich einloggen will und sucht die K-Taste und sie ist halt einfach nicht da. Die
stimmt.
Wegrationalisiert.
Ja, stimmt, weil ja Ks fast immer durch Cs ersetzt werden. Dadurch haben viele Tastaturen nur eine Alt-Taste für den Buchstaben K. Ich weiß gar nicht, wann benutzen wir noch K? Ich glaube bei Eigennamen oder so, nicht? Und Zitate aus Fremdsprachen.
Im Englischen, ja.
Ja, genau.
Zitiert. Ja.
Ja, ansonsten kann man fast alles mit dem Buchstaben C ausdrücken, der ja in der Geschichte des Seabays sehr, sehr wichtig ist. Das mit der Groß- und Kleinschreibung haben wir ja auch reformiert. Und ja, wie gesagt, eine Anfangsgrammatik gibt's im C-Book. Oder aber, ich werde das mal verlinken, auf hybre.hybr.de in den Notizen zu dieser Sendung von Mai 2021, da kann ich mal versuchen, irgendwie Nerdbeeres Vortrag zu verlinken. Da ist auf den Folien, ist es natürlich ohne die Sprache dazu nicht ganz so witzig, aber zumindest auf den Folien kann man einigermaßen rekonstruieren, wie man C-Lang ja vor allem ja schreibt. Sprechen ist ja nicht so schwierig, aber das Schreiben ist natürlich schon mal anspruchsvoll, aber eigentlich auch
nicht. Das ist auch einfach kreativ. Man geht ja nicht von dem Anspruch aus, dass jeder gleich schreiben muss. Der andere muss es ja einfach nur verstehen, was gemeint ist.
Naja, klar, wie ja überhaupt, ich meine, klar, so viele unterschiedliche Lebensformen, wie hier sich verewigt haben und an Bord kommen und so, die müssen ja alle irgendwie klarkommen. Und es funktioniert ja auch eigentlich recht gut. Ja, wie gesagt, also nächste Sendung machen wir dann, glaube ich, mal Bericht vom Towel Day. Und im Juli mache ich dann mal die Sendung über die Antennenkunde und diese ganzen Fernsehturmartefakte, die so in der Welt stehen. Und dann schaue ich mal irgendwie, dann könnte man eigentlich mal gucken, wenn Nerdbeere dann wieder so biologisch an Bord sein kann, dann könnte man eigentlich mal eine Sealang-Sendung machen. Wäre eigentlich auch mal Zeit. Gab's, glaube ich, noch nie. Ist ja auch ein bisschen schwierig so auditiv. Das müsste man dann irgendwie interaktiv machen, so mit Screenshare oder so, damit die Leute auch gleich die Schrift zum Ton haben irgendwie.
Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ja.
Ja, natürlich. Naja, oder wir machen mal einen Videovortrag und streamen den und legen den irgendwo hin zum Download. Das geht ja auch. So ein paar, einige Videos haben es ja sogar schon öffentlich auf YouTube geschafft. Wenn man da C-Base eingibt, C-Base, dann findet man ja auch schon.
Ich glaube, die vom 23. sind auf MediaCCC.
Ah, okay, der Chaos Computer Club. Ja, natürlich. Der wurde ja auch von Aliens gegründet, genau, media.ccc.de, wenn man da nach Seabase sucht, findet man auch Dinge zur Geschichte. So, mal eben sehen hier, okay, also ich sehe schon, die Synchronisierung steht bevor, hier blinkt's wieder grün, also wir haben jetzt hier irgendwie 3,5 Minuten bis zur Synchronisierung, das kriegen wir noch.
Nee, der Sand ist fast durchgelaufen.
Fällt der auch schon wieder gerade nach unten oder ist da noch irgendwie Versatz? Wir haben doch immer das Problem durch die Stationsrotation, dass irgendwie wir immer so ein bisschen Versatz haben hier. Deswegen kleckern die Leute auch immer beim Mate eingießen.
Ja, da muss man die Sanduhr einfach ein bisschen schräg halten.
Ah, okay.
Ein alter Trick aus der Seefahrt.
Mhm. Stimmt. Ja, deswegen waren die ja früher auch mal so kardanisch aufgehängt. Sehr interessant. Mal gucken hier. Es ist irgendwie auch seltsam. Also die Luft ist ja weiterhin klar, dass das Trocknungsgerät hier im Soundlab, das arbeitet ja gerade auch nicht. Also irgendwas ist hier wirklich sehr interessant verändert. Du hast schon recht, die Luft ist eigentlich viel zu gut. Das kann eigentlich gar nicht sein. Also ich denke, das liegt wirklich daran, dass es außer uns keine Sauerstoffverbraucher an Bord gibt gerade. Das muss der Grund sein. Ansonsten hier so Farbabbildung regelrecht, eigentlich so alles gut soweit. Ich weiß gar nicht. Hast du dies ja mitgekriegt, als sich der Eingang zum U-Boot-Bunker geöffnet hat hier im Soundlab? Das passiert ja auch nur selten.
Ja, die Decke ist da durchgebrochen. Da gab es plötzlich dieses Loch, ja. Mhm. Aber wir haben das schnell wieder versiegelt, weil sonst hätten wir noch Miete zahlen müssen für den ganzen Bunker. Mhm. Und das wäre ein bisschen viel geworden.
Ja, vor allem, ich meine, auch so unter der Spree, also das ist ja sowieso immer das allergrößte Problem, dass mal jemand durch einen Bedienfehler irgendwas öffnet und dieser Fluss sich sozusagen in den Bunker ergießt. Dann haben wir hier aber ein verdammtes Problem. Ich weiß noch, wie schwierig es war, hier das Soundlab abzudichten, damit der Fluss hier nicht irgendwie reingießt. Das war ein Scheiß.
Ja.
Naja, ich sag ja, wenn der Biovirus da draußen irgendwie einigermaßen minimiert ist, dann müssen wir wirklich mal wieder eine Bauwoche machen hier. Mann. So, ich sehe hier zweieinhalb Minuten noch bis zur Synchronisation. Dann hoffe ich ja mal, dass die Sendung da irgendwie über die Bühne geht. Die Zweitantenne funktioniert hat und die Rücksynchronisation in die Realweltzeit funktioniert. Aber sieht alles gut aus. Wir haben jetzt nur noch ganz kleinen Versatz von Millisekunden. Also bis zum Vollsync dürfte es noch so 2 Minuten dauern. Naja, das ist ja ganz schön. Ja, siehst du, dann ist ja doch irgendwie was zustande gekommen hier heute, beziehungsweise in dem, was noch heute werden soll. Das ist ja auch irgendwie ganz gut. Ja, und es wird im Zweifel in diesem Internet auf c-base.org stehen, wann man wieder physisch vorbeikommen darf im offiziellen Teil der Station, ne?
Auf jeden Fall. Ich denke, wenn der Rest von Berlin aufmacht, dann wird das bei uns auch soweit sein.
Ich glaube, wenn der Rest von Berlin aufmacht, also entweder wir können dann gleich wieder zumachen oder irgendwas ist dann eingestürzt anschließend.
Mal abwarten.
Ja. Party auf Hochebene 3, das wäre nochmal was. Eine gute Idee eigentlich. Bin ich mal gespannt, ob die Kulturfunktionäre das dann irgendwie hinkriegen. So, du, ich glaube, den Rest der Synchronisation, den kriegen wir hin. Wir machen hier mal so langsam Schluss. Grüßen alle Hörer an den altmodischen Empfangsgeräten da draußen. Verweisen nochmal auf die Homepages c-base.org und hybr-hybre.de. Wo man hören und sehen kann, was hier so läuft. Ansonsten die Suchmaschine des geringsten Misstrauens anwerfen und nach C-Base gucken, dann wird man auch ein bisschen aufgeklärt darüber, was hier eigentlich los ist. Jo, Punk, dann würde ich sagen, fahren wir hier gleich mal das Soundlab runter, gucken nochmal nach der Bordwache. Und wenn dann die anderen Sauerstoffverbraucher wieder da, ach, du siehst, genau, die Bordwache sind Methanatmer, deswegen ist hier kein Sauerstoffverbrauch. ja, darauf hätten wir auch gleich kommen können, weil hier die Sensoren zeigen das hier auch an, außer uns hier im Sonntag kein Sauerstoffverbrauch. Ja, das sind gerade Methanatmer, deswegen. Ja, da hätte ich natürlich auch drauf kommen können. Okay, wir machen mal Schluss an der Stelle.
Denn
mach mal einen Countdown hier.
Sanftes Abdocken.
3, 2, 1, 0.